Ganz herzlichen Dank für diese liebe und freundliche Begrüßung. Ich weiß natürlich, wie sie gemeint ist, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann nicht predigen. Es sei denn, nein, das meine ich ganz ernst, es sei denn, der Herr gibt es schon bei der Vorbereitung und ob ihr es glaubt oder nicht, auch in diesem Moment, Predigten werden auf der Kanzel geboren. Ja. Aber ich weiß natürlich, wie es gemeint ist und von daher ganz herzlichen Dank. Ich bin gerne hier gekommen und fühle mich sehr wohl immer unter euch. Eine meiner letzten Reisen hat mich nach Kirgisistan geführt dieses Jahr, also ganz weit weg, Zentralasien. Und wir hatten da, ich glaube fast zum ersten Mal, auf jeden Fall zum ersten Mal in meiner Zeit, alle unsere Mitarbeiter aus den zentralasiatischen Ländern, also alle, die mit Stan aufhören, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan und wie sie alle heißen, eingeladen. Und es war schon interessant mitzubekommen, unter welchen Verhältnissen die auch jetzt vor Weihnachten das Evangelium den Kindern verkündigen. In einem Land sind 3 Bibeln im Haus erlaubt. In einem anderen Land 2. Alles, eine Bibel. Alles darüber ist kriminell. Und in einem weiteren nicht eine Bibel. Und wenn man dann hört von unserer Mitarbeiterin, aber ich habe eine und die ist versteckt und hat bisher alle Hausdurchsuchungen überlebt. Das ist schon was Besonderes, wenn man die nur rausholen kann, wenn es ganz sicher ist, ja. Und trotzdem, Gott tut auch in solchen Ländern immer wieder Großes. Ich hörte von einem Land, einem islamischen Land, da wurde Literatur konfisziert, Traktate konfisziert vom Staat. Und dann wurden sie einem Händler gegeben, der hat die alle klein geschnitten und hat Tütchen draus gemacht für Sonnenblumenkerne und hat die im großen Maßstab verkauft. Und dann bekamen sie auch ein Kind. Und er hat die Sonnenblumenkerne gegessen und dann hat er die Botschaft gelesen, die da innen drin stand. Und er hat Kontakt zu Christen gesucht. Und heute ist er ein Bruder in Christus. Also auch so etwas macht Gott in so schwerer Zeit. Ja? Es gibt für Gott keine Grenzen und von daher ist es wichtig, dass wir für sie beten, aber auch wirklich, dass sie Mut haben, auch in solchen Ländern gibt es Möglichkeiten, Gottes Wort zu verkündigen. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Eine der bekannten Weissagungen auf die Geburt Christi hin. Micha 5, 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Lieber Vater im Himmel, und nun kommen wir zu dir als solche, die ganz arm und bedürftig sind und von dir erwarten, dass du uns die Hände und die Herzen jetzt füllst. Herr, du weißt, mit welchen Fragen wir heute Morgen hierher gekommen sind, mit welchen Nöten, Problemen, und jeder von uns sucht vielleicht auf irgendetwas anderes eine Antwort von dir. Und du kannst dieses Wunder geschehen lassen, dass du durch deinen Geist zu jedem von uns etwas sagst, das, was er gerade braucht. Amen. Ich habe mich nicht erkundigt, wie es gestern Abend bei Ihnen war, aber oft ist es so, dass am Heiligabend mehr so das Ereignis der Geburt Jesu im Vordergrund steht, was ja auch gut ist. Mir sind bei der Vorbereitung zu diesem Text einige Gedanken gekommen, die uns mehr, ich will mal sagen, das Herz Gottes und seine ganze Denkweise zeigt, die hinter Weihnachten steht. Drei Einblicke in das Herz Gottes oder, so habe ich es mir mal überschrieben, drei Herzgedanken Gottes. In dem Sinne, dass sie uns das Herz Gottes zeigen, was ihm wichtig ist. Herzgedanken auch in dem Sinne, dass sie zu den zentralsten der ganzen Bibel gehören. Ich möchte fast so weit gehen zu sagen, wer diese drei Gedanken versteht, der versteht wesentliche Teile der Bibel. Und wer sie nicht versteht, der versteht fast die ganze Bibel nicht.
Noch nicht.
Und dann auch Herzgedanken in dem Sinne, dass wir sie von ganzem Herzen annehmen und glauben, wodurch Freude und Licht in unser Leben hineinkommen. So, und den ersten dieser drei Gedanken, den finden wir gleich in den ersten Worten unseres Textes. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Was bestimmt Gott Bethlehem zum Geburtsort des Königs aller Könige zu machen? Der erste Herzgedanke, ich formuliere mal mit Römer 9, 12, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden. Wussten Sie, dass Bethlehem so klein und so unbedeutend war, dass es in den Aufzählungen der Städte Judas nicht mal erwähnt wurde? In Josua 15, bei der Landverteilung. Da werden über 100 Ortschaften aufgezählt, die zum Stamm Juda gehören sollen. Bethlehem ist nicht darunter. Viele Jahrhunderte später, Nehemia 11, werden wieder Ortschaften aufgelistet, in die diejenigen hineinziehen, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind. Bethlehem wird nicht aufgezählt. Diesen nicht beachteten Ort wählt Gott aus, um darin zuerst David und später den Sohn Davids, den großen Sohn Davids, Jesus Christus, geboren werden zu lassen. Was hat ihn bewegt? Es ist Gottes ganz freier Entschluss für seinen Sohn, nicht Jerusalem, nicht eine der großen antiken Städte als Geburtsort zu bestimmen, sondern das ganz kleine, unbeachtete Bethlehem. Und damit zeigt Gott uns sein Herz. Seinem Herzen entspricht es, sich das Kleine, das Unbedeutende, das von Menschen Unbeachtete auszusuchen. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. So erklärt Paulus das Herz Gottes. Ja, das Herz Gottes. Und die Bibel zeigt uns viele, viele Male, dass Gott so vorgeht. Nicht nur bei Städten, noch mehr bei Menschen. Was sagt Gideon bei seiner Berufung? Wie wehrt er diesen Gedanken der Berufung im Grunde ab? Meine Sippe ist doch die geringste und ich bin in unserer Familie noch der Jüngste. Ja? Wie unbeachtet war der Hirtenjunge David. Nicht mal eingeladen haben sie ihn zum Opferfest mit dem Propheten Samuel. Und das Herz Gottes erwählt ihn zum größten König Israels. Wenn Maria in ihrem Lobgesang in Lukas 1 singt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Oder etwas später, ein paar Verse später, er erhebt die Niedrigen, die gewaltigen stößt er vom Thron. Und erhebt die Niedrigen. Dann stellt Maria diesen Wesenszug im Herzen Gottes heraus. Und sehen wir nicht den gleichen Gedanken auch bei der Zusammenstellung der Gemeinde? Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Vor diesem Hintergrund kann es uns eigentlich nicht erstaunen, durch welche Leute Gott zum Beispiel in der Missions- und Gemeindegeschichte arbeitet. Ja, bleib mal bei der Missionsgeschichte. William Carey, den Namen haben Sie sicherlich schon mal gehört, dieser Indien-Missionar, war Schuhmacher. Er sagte sogar mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht Schuhmacher, sondern nur Schuhflicker. Und ihn hat sich Gott ausgesucht als denjenigen, der die theoretische Grundlage der modernen Mission bis heute gelegt hat. Und der in Indien das Wort Gottes in viele, viele Sprachen übersetzt hat. Oder ich denke an Gladys Elwood, die aufgrund einer Lernschwäche nicht mal die Schule beenden konnte, sich ihren Unterhalt als Hausmädchen verdiente und die vielleicht bekannteste China-Missionarin des 20. Jahrhunderts wurde. Zu Beginn ihrer Karriere, da fiel sie im Bewerbungsgespräch mit der Missionsgesellschaft durch. Und am Ende ihrer Karriere, da wurde sie eingeladen in die größten Kirchen Amerikas und speiste sogar mit Königin Elisabeth. Sie selber wusste genau, dass das nicht an ihr lag. Sie erklärt es einmal so: Ich war nicht Gottes erste Wahl. Das muss jemand anders gewesen sein. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht, was passierte. Vielleicht ist er gestorben, vielleicht wollte er nicht. Und Gott sah herunter. Ach, und da war Gladys Elwood. Ja, so sah sie es. Oder sie einfach genommen und... Warum? Warum macht Gott das? Warum verdunkelt er gleichsam all die großen Städte, die in den Augen der Menschen so wichtig und so bedeutend sind, Rom und Athen und selbst Jerusalem, und den kleinen Ort Bethlehem stellt er ins Flutlicht der Heilsgeschichte? Warum? Er wählt Gott nicht viele Weise, Mächtige, Angesehene für seine Gemeinde oder die Mission, sondern so oft das Schwache, Geringe und Verachtete. Warum? Die erste Antwort, ich möchte zwei Antworten darauf geben. Die erste Antwort steht in 1. Korinther 1, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Leider will unser sündiges Herz ständig zeigen, wie gut wir doch sind. Sieh mal, was wir alles tun oder können oder haben oder sind. Das Dumme daran ist, dass der Stolz blind macht für diesen Herzgedanken Gottes. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, das erkennt der Stolze nicht. Er versteht nicht, dass Gott einfach aus Gnade seinen Sohn an Weihnachten schenkt. Er versteht nicht, dass Gott dann einfach aus Gnade durch seinen Sohn rettet. Er versteht nicht, dass Verdienste nichts, aber auch gar nichts zählen. Der Stolze versteht das Herz Gottes nicht und läuft deshalb an Jesus vorbei. Ich habe manchmal den Eindruck, die Hölle ist gar nicht zuerst eine Versammlung der Schlechten, sondern ein Club der Stolzen, die alle miteinander meinen, sie hätten so viel aufzuweisen, dass sie Jesus nicht brauchten. Zu stolz, um Gnade, um Vergebung, um Versöhnung am Kreuz durch Jesus anzunehmen. Gott beeindruckt das menschlich Große überhaupt nicht. Er hasst den Stolz. Er liebt das Herz, das die Demut sucht und will. Also das ist die erste Antwort auf die Frage, warum handelt Gott nach diesem Grundsatz nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Zweite Antwort, weil uns dieser Herzgedanke Gottes so gut tut. Es ist so entlastend, dass ich vor Gott nichts leisten muss, um angenommen zu werden. Vielleicht hat es noch nie eine Zeit gegeben, in welcher der Mensch von Kindheit an so auf Leistung getrimmt wird wie heute. Schule und Beruf sowieso, aber auch sonst. Modisch muss man sein, körperlich sollte man fit sein. Maschinen und Menschen werden ständig leistungsoptimiert. Hier hört man, den Herzschlag unserer Gesellschaft. Ja, das ist der Herzschlag unserer Gesellschaft. Und da ist es so gut, dass Gottes Herz anders schlägt. Ich habe dich erwählt aus meiner ganz freien Entscheidung, einfach weil ich dich lieb habe. Einfach weil ich dir gnädig bin. Und ich erwarte von dir keine einzige Gegenleistung dafür. Nimm's einfach an. So ist das überhaupt mit den Herzgedanken Gottes. Einfach angenommen wollen sie werden. Einfach geglaubt werden wollen sie. Dann entfalten sie ihre volle Wirkung. Und so möchte ich uns heute Morgen dazu aufrufen, lasst uns das verinnerlichen. Nicht du selbst rettest dich oder hast dich gerettet. Jesus hat dich gerettet. Gottes Gnade hat dich gerettet. Und auch anschließend ist es Gottes Gnade bis zum heutigen Tag gewesen, die dich hält. Und es wird Gottes Gnade allein sein, die dich bis ans Ziel bringt. Ist das nicht einfach entlastend? Und ist es dann nicht auch so viel leichter, Gott unsere Dankbarkeit durch Gehorsam zu zeigen, wenn wir wissen, es ist nicht der Gehorsam, nicht die fromme Leistung, die mich ans Ziel bringen, sondern einzig und allein seine unverbrüchliche Treue und Gnade. Weil Gottes Herz so schlägt, darum kann unser Text fast nicht anders anfangen als: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir. Mir? Wieso mir? Wieso nicht einfach: Aus dir soll der kommen, der in Israel Herr ist. Wieso: Aus dir soll mir der kommen, der in Israel. Das führt uns zum zweiten Herzgedanken Gottes. Ich vermute fast, dass ich ihn schon einmal in einer früheren Predigt genannt habe. Und ich hoffe fast, dass ich ihn nicht zum letzten Mal heute sage, damit er sich einprägt. Denn das ist erstens wirklich ein Herzgedanke Gottes. Und ein wichtiger dazu. Er hat zwei Teile. Ich nenne mal zunächst nur den ersten Teil. Was Gott tut, das tut er zuerst zu seiner eigenen Ehre. Darum steht hier betont: Aus dir soll für mich der kommen, der in Israel Herr sei. Das mag uns fast ein bisschen fremd vorkommen, wenn wir hier erkennen, Jesus kommt zuerst mal für Gott auf die Welt. Er kommt zuerst mal für seinen Vater auf die Erde. Zuerst mal geht's darum, dass Gott einen Plan hat, nämlich, dass am Ende er allein und von allen geehrt wird. Und um diesen Plan zu verwirklichen, kommt Jesus zur Ehre Gottes. Darum soll aus dir, Bethlehem Ephrata, für mich der kommen, der in Israel Herr sei. Weihnachten, die Geburt Jesu, hat also zuallererst mal etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Auch das Kreuz, auch die Auferstehung. Unsere gesamte Erlösung hat zuerst etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Ich glaube, das ist ein Satz ohne Ausnahme. Alles, was Gott jemals in der Geschichte getan hat, Geschichte und Heilsgeschichte getan hat, hat er zu seiner Ehre getan. Ob er die Welt geschaffen hat oder den Pharao ersäuft hat oder seinen Sohn gesandt hat, er tat alles zu seiner Ehre. Alles, was er heute tut, auch in unserem Leben, auch in den Gemeinden, auch wenn er Traktate in Stücke zerschneiden und mit Sonnenblumenkernen füllen lässt, am Ende geht es immer um seine Ehre. Ja? Und was er in Zukunft tun wird, wenn er Jesus in Herrlichkeit erscheinen lässt, wenn er alles Jesus Christus als Haupt unterstellen wird. Das ist ja Gottes eigentliche Absicht, dass am Ende alles Christus als Haupt unterstellt wird, dann tut er das zu seiner Ehre, zu was sonst. So schlägt das Herz Gottes, dass wir ihm nur nicht die Ehre nehmen, dass wir nur nicht ein Stück weit der Ehre, die ihm zukommt, gewissermaßen abzweigen oder umleiten und dann auf uns lenken. Und jetzt ist das Interessante, und das ist der zweite Teil dieses Satzes, und die muss man wirklich zusammenhören, ist im Grunde ein Satz. Also der zweite Teil, was Gott tut, das tut er gleichzeitig zu unserem Heil. Und Gott lässt das nie auseinanderfallen. Was Gott tut, tut er immer zu seiner Ehre und immer auch im selben Moment zum Heil seiner Gemeinde. Und darum betont die Weihnachtsbotschaft beides hier in unserem Text. Für mich ist Jesus gekommen. Und im Lukas-Evangelium, euch ist heute der Heiland geboren. Ja? Die zwei Dinge gehen immer zusammen. Und jetzt zeigt sich auch darin das Herz Gottes, dass er das Kommen Jesu für sich, hier bei Luther sogar, in nur einem einzigen Wort nennt. Mir. Ja? Und das ist schon alles. Mehr sagt er darüber nicht. Aber wenn es darum geht, er ist für euch gekommen, dann ist fast der ganze Rest des Textes, dieses Abschnitts, nur darüber. Ich sage fast, weil noch am Ende von Vers 1 ein ganz kleines Teilsätzchen steht. Und das möchte ich nicht ganz übergehen, weil es eine Aussage zur göttlichen Herkunft Jesu ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ist uns das schon mal aufgefallen, wie präzise auch dieser Text die zwei Naturen Jesu beschreibt? Wenn die menschliche Natur im Blick ist, dann sagt dieser Text und andere Stellen, er kommt aus Bethlehem. Nach der menschlichen Natur kommt er aus Bethlehem. Oder Jesaja, uns ist ein Kind geboren. Kind geboren, das menschliche Natur. Und gleichzeitig stellt er hier die göttliche Natur heraus, indem er sagt, er kommt aus der Ewigkeit. Ja, wie kann einer gleichzeitig aus Bethlehem, einerseits aus Bethlehem kommen und andererseits aus der Ewigkeit kommen? Es passt nur auf Jesus. Ja, oder Jesaja, wenn er sagt, uns ein Kind geboren und dann ein Sohn ist uns gegeben. Nach der göttlichen Natur ist er nicht geboren, er ist gegeben. Ja, ich finde das so faszinierend, wie erstens alle Weihnachtstexte auch im Alten Testament schon dieses Geheimnis Jesu im Blick haben. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und ich finde so interessant, wie präzise der Heilige Geist die Propheten formulieren lässt. Ich glaube nicht, dass die verstanden, was sie sagten. Ja? So, aber das eigentlich nur nebenbei. So, alles, was Gott tut, tut er zu seiner Ehre und er tut es zu unserem Heil. Und darauf gucken wir jetzt ein bisschen besonders. Und da sehen wir jetzt hier auch eine Eigenart prophetischer Texte bei Micha. Gott lässt seine Propheten verschiedene Szenen der Geschichte sehen. Und die sind gleichsam so wie auf Glas gemalt. Eine Szene und dann noch eine Szene und dann noch eine und noch eine. Nur stellt Gott diese Szene nicht, jedenfalls nicht hier, nebeneinander und oft nicht nebeneinander, sodass der Prophet sie uns dann auch womöglich noch schön in zeitlicher Reihenfolge geordnet uns nacheinander erklären könnte, sondern Gott nimmt diese kleinsten Glasscheiben und schiebt sie zusammen und lässt den Propheten hindurchgucken. Und dann sieht er auf einen Blick, was eigentlich durch Jahrhunderte getrennt ist. Und so geht es hier. Ja? Vers 2. In der Zwischenzeit zwischen Micha, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Also hier ist sicher Maria im Blick. Hier ist jetzt sicher die Geburt Jesu im Blick. Aber dann geht's weiter. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Jetzt ist meines Erachtens die Wiederherstellung Israel im Blick, wie sie Paulus in Römer 11 beschreibt. Ja, wenn der Zug der Heiden gleichsam ganz durchgefahren ist der aufs Hauptgleis gesetzt wurde, wenn er ganz durch ist, dann kommt der Zug Israels, der im Moment auf einem Nebengleis steht, wieder aufs Hauptgleis. Und dann wird sich das hier erfüllen. Dann wird der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Zwei Ereignisse aus zwei ganz verschiedenen Zeiten in einem Satz. Zwei verschiedene Glasscheiben einfach hintereinander geschoben und der Prophet sieht beides auf einmal. Ja? Was die verbindet, ist der Herzschlag Gottes. Was Gott tut, tut er zu unserem Heil. Er gibt Jesus auch den Juden zum Heil, auch dem Volk Israel zum Heil. Auf Vers 3 will ich noch etwas ausführlicher eingehen. Er aber wird auftreten. Jetzt kommt also der Herr, jetzt kommt so richtig der Herrscher aus Bethlehem in den Blick. Und das ist er ja, als Herrscher richtig aufgetreten. Ja, wenn er redete, dann mussten die Stürme schweigen und die Dämonen fliehen und selbst der Tod weichen. Also er ist ein echter Herrscher mit Power und mit Autorität. Und auch das steht im Grunde hier, er wird auftreten in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn. Und im Namen des Herrn, da sind ja die ganzen, das ganze Wesen Gottes ist ja da drin, die ganzen göttlichen Attribute sind da drin, die ganze Macht und Herrlichkeit Gottes ist da drin. Auch wieder ein Hinweis, dass hier wirklich von dem, der Gott selbst, Gott der Sohn ist, aber eben Gott ist, die Rede ist. Und wozu setzt Jesus das alles ein? Ich habe ein paar Ereignisse gerade aufgehört. Sturmstillung, Dämonenaustreibung, Toten. Für wen setzt er seine Macht ausschließlich ein? Zu unserem Heil. Macht er das für sich? Als er selbst in schwieriger, auswegloser Situation war. Ich könnte 2 Legionen Engel hier holen. Macht das? Für sich nicht. Ja? Er macht's zu unserem Heil. Und jetzt ist dieser Herrscher gleichzeitig Hirte. Er wird weiden. Das heißt also, dieses Wort weiden bedeutet, dass er einerseits die Gemeinde mit Vollmacht regieren wird, mit Weisheit dann auch leiten und mit Autorität lehren. Mit Vollmacht regieren, mit Weisheit leiten und mit Autorität lehren. Das tut er durch sein Wort, durch seinen Geist und durch Menschen, die er in Ämter einsetzt. So weidet er die Herde als Gesamtschar. Vielleicht ist das manchmal gut, im Zeitalter des Individualismus auch darauf hinzuweisen, dass der Herr die Herde erstmal auch als gesamte Schar sieht und weidet. Aber natürlich hat er auch jeden Einzelnen im Blick und führt auf jeweils abgestimmte Weise den Einzelnen. Dostojewski sagt mal, habe dein Schicksal lieb. Es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Ja? Er weidet mich immer mit dem Gedanken im Herzen, was ist das Beste für mich? Was dient zu meinem Heil? Das hat er immer im Blick, ob er mich zum frischen Wasser führt oder durch das dunkle Tal. Er hat immer mein Heil im Blick. Wenn wir auch diesen Herzgedanken Gottes so richtig verinnerlichen, was immer mein Herr und Hirte in meinem Leben tut, er tut es zu meinem Heil. Wenn das meine echte Überzeugung ist, dann muss ich nicht verzweifeln, wenn die Dinge völlig anders laufen, als ich sie mir wünsche. Dann muss ich mich in einer anderen Situation nicht verkämpfen. Ich kann es ihm überlassen. Ich kann meinem Hirten vertrauen und als Schaf seiner Herde ihm folgen, seiner Stimme, die durch das Wort zu mir spricht, gehorchen, weil ich weiß, dass diese Stimme mein Bestes sucht. Und dann kommt Ruhe ins Leben und dann kommt Freude ins Leben und dann kommt Orientierung ins Leben. und Weisheit. Und ich werde entdecken, es tut so gut, die Herzgedanken Gottes anzunehmen. Was Gott tut, das tut er zu seiner Ehre und zu meinem Heil. Und wieder greift der Text hier weit über unsere Zeit hinaus, wenn es hier heißt, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Bezieht sich das auf heute? Heute ist die Welt ein unsicherer Ort. Ja? Das Reich Jesu ist ein unsichtbares Reich und er ist zwar heute schon in der Gemeinde herrlich, aber nicht in der Welt. Wir sind sicher bei ihm, schon jetzt, aber nicht unbedingt in der Welt. Ja, Christen, die im Bereich des IS, Islamischen Staates, wohnen, erleben das so, so hautnah. Aber unser Text sagt, das wird sich ändern. Ja, es kommt die Zeit, da wird er sich alles untertan machen und dann wird sich's ändern. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. So, und jetzt hat der Text zum Schluss noch einen kurzen Satz, einen ganz kurzen Satz. Und er kommt so, wie er ist, direkt aus dem Herzen Gottes. Und es ist wirklich so, wenn wir den verstehen, dann haben wir die Bibel verstanden. So wichtig ist dieser dritte Herzgedanke Gottes. Und er, nämlich Christus, wird der Friede sein. Er wird der, die ganze Bibel dreht sich um Christus. Jemand sagt es mal so, im Alten Testament wird Jesus angekündigt, in den Evangelien wird er offenbart, in der Apostelgeschichte gepredigt, in den Briefen erklärt und in der Offenbarung erwartet. In der ganzen Bibel geht es um Jesus. Und es geht darum, dass er mit dem, dass er gekommen ist, um Frieden zu bringen, dass er selber der Friede in Person ist. Ich sagte schon, die Welt ist ein unruhiger Ort und das bleibt sie auch, weil sie in vielen Teilen Christus nicht anerkennt, weil der Teufel sein Unwesen treibt und weil die Sünde herrscht. Aber wenn Christus mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt und sich alles unterordnet, also ich persönlich denke, das dauert keine 24 Stunden, dann ist die Erde der friedlichste Ort im Weltraum. Ja? Das geht ruckzuck, dann ist Friede unter den Menschen. Das ist der politische Friede, auch den wird Christus bringen. Und Micha schreibt also gerade darüber noch mehr. Aber Christus bringt einen noch viel wichtigeren Frieden, den Frieden mit Gott. Den Frieden, der allein den Himmel bringt. Und den können wir bereits heute haben. Und das ist jetzt wirklich der Herzschlag Gottes und ihm so wichtig, dass wir das verstehen, Christus macht Friede zwischen dir und dem Vater und dir und Gott. Kürzlich hörte ich mal eine ganz einfache Erklärung des Evangeliums. Vier Sätze. Wir kennen vielleicht so die vier geistlichen Gesetze. Das sind auch vier Sätze, aber das sind mal nochmal vier andere Sätze. Fand ich aber auch sehr, sehr schön. Erster Satz. Gott ist heilig. Das heißt, in ihm ist alles heil, in ihm ist alles ganz und in ihm ist alles von atemberaubender Schönheit. Danke. Atemberaubender Schönheit. Und zwischen den drei göttlichen Personen herrscht vollkommene Harmonie, immerwährende Einheit und ewiger Friede. Gott ist heilig. Zweiter Satz, wir sind es nicht. In uns ist manches zerbrochen oder verbogen. Friedrich von Bodelschwingh hat ja die Bethelschen Anstalten gegründet. Und sein Sohn hat das ja fortgeführt, hat auch zu Weihnachten natürlich den Kindern die Weihnachtsgeschichte erzählt und wir darüber sprachen, über den Hintergründen, warum und weshalb. Auf einmal, da sagte da ein Kind, alles hat einen Knacks. Das ist genau richtig. In dieser Welt hat alles irgendwie einen Knacks. Ja? Als Folge belasten wir Beziehungen um uns herum oder zerbrechen sie sogar. Auch die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Natürlicherweise haben wir keinen Frieden mit Gott. Ob uns das gefällt oder nicht, also vielen gefällt das heute überhaupt nicht, wenn man das sagt. Aber aus Gottes Sicht ist nichts Heiliges an uns. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Dritter Satz. Jesus starb für mich. So, und jetzt mal vor diesem Hintergrund bedeutet das, Jesus knüpft das zerrissene Band zwischen mir und dem Vater wieder neu. Hinter diesem griechischen Wort Friede steckt buchstäblich das Bild vom Zusammenknüpfen eines zerrissenen Bandes. Er ist der Friede, bedeutet im Grunde, er knüpft das zerrissene Band wieder zusammen. Am Kreuz bringt er den Himmel und die Erde zusammen. Am Kreuz bringt er mich und den Vater zusammen. Und dann der vierte Satz, Christus ist mein Leben. Das ist das Schöne am Evangelium, dass es nicht nur einfach etwas außerhalb von mir ist. Christus kommt in mich hinein und gibt mir sein Leben. Er arbeitet von innen nach außen an mir. Er arbeitet an den Rissen, an den Brüchen. So viel wie möglich schon hier. Nicht alles. Einer sagte mal, er muss ja auch im Himmel noch ein bisschen was an mir zu tun haben. Also nicht alles, aber er vollendet dann im Himmel alles. Dann ist wirklich auch in mir alles heil. Dann ist der Friede vollkommen. In mir, mit Gott und um mich herum. Und anfangen darf es schon jetzt. Das ist das Evangelium. Ja? Das ist so einfach. Gott ist heilig. Ich bin's nicht. Jesus starb für mich und Christus ist mein Leben. Christus wird der Friede sein. Dazu hat ihn Gott bestimmt. Dazu ist er geboren worden. Und wer das verstanden hat, der hat im Wesentlichen die Bibel verstanden. Ja? Wer das von Herzen glaubt und für sich gefallen lässt und annimmt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich wiederhole nochmal die drei Einblicke in das Herz Gottes, die wir hier in diesem Text bekommen. Drei Herzgedanken. Erster, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden. Zweiter Gedanke, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Was Gott tut, das tut er zu seiner Ehre, aber gleichzeitig auch zu unserem Heil. Er wird zu unseren Gunsten auftreten und uns weiden. Und dritter Einblick in das Herz Gottes. Und Jesus wird der Friede sein. Dazu hat er ihn gegeben. Das war sein Motiv und Beweggrund. Einen anderen Frieden gibt es deshalb nicht. Amen. Lasst uns gerade mit Gebet auf das Gehörte antworten. Lieber Vater im Himmel, und so danken wir dir ganz herzlich dafür, dass du uns in deinem Wort nicht nur etwas über uns sagst, sondern dass du etwas über dich sagst, was dich bewegt, wie du denkst, welche Vorlieben du hast, was du schön und gut findest und auch was dir überhaupt nicht gefällt. Herr, und wir vergleichen mit den Maßstäben dieser Welt und es ist alles so anders. Aber diese Kultur bestimmt uns und diese Gedanken, unsere Umgebung, die beeinflussen unser Herz. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns dir ähnlich machst. Gib, dass das Kommen Jesu in diese Welt und alles, was dich damit, was du damit verbunden hast, dass uns das wichtig wird und dass uns deine Gedanken gestalten und prägen bis in die letzte Phase unseres Lebens, dass es auch herauskommt und dass dann unser Leben auch dir Ehre bereitet.